ARD Sounds.
Das Völkerrecht ist kein alter Handschuh, den wir abstreifen sollten, wenn andere es tun.
Bundespräsident Steinmeier nennt den Krieg der USA und Israels gegen Iran völkerrechtswidrig.
Das iranische Militär schließt Kompromisse und Kapitulationen aus.
Israel will den Süden des Libanons besetzen und das anscheinend auf längere Zeit.
Das libanesische Außenministerium weist den iranischen Botschafter aus.
Bei Luftangriffen auf Milizen im Irak hat es mehrere Tote gegeben.
Der Bundeswehrverband warnt davor, den Krieg in der Ukraine aus dem Blick zu verlieren.
Und ARD-Recherchen zufolge haben die Taliban die Leitung der afghanischen Botschaft in Berlin übernommen, ohne das Auswärtige Amt zu informieren.
Hallo, ich bin Janine Artist aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 24. März um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt, so wie ihr das vom bisherigen Format Krieg und Terror gewohnt seid. Wir bieten euch Hintergründe und Analysen und sprechen auch über Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit dem Podcast Streitkräfte und Strategien. Ja, Janine, das Auswärtige Amt hat heute Jubiläum gefeiert, und zwar das 75-jährige Bestehen seit der Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und bei dem Festakt in Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier etwas, vermutlich nicht nur für mich, Bemerkenswertes gesagt.
Ja, denn er hat etwas ausgesprochen, das bisher so nicht gesagt wurde, jedenfalls nicht von Mitgliedern der Bundesregierung und eben auch nicht von unserem Staatsoberhaupt. In seiner Festrede hat Steinmeier jetzt ungewöhnlich klar und deutlich gesagt, der Angriff der USA und Israels auf den Iran ist völkerrechtswidrig. Unsere Berlin-Korrespondentin Christina Nagel berichtet.
Dass alte Gewissheiten in der deutschen Außenpolitik kaum noch Bestand haben, wissen die, die sich im Festsaal des Auswärtigen Amtes zur Jubiläumsfeier versammelt haben, nur zu gut. Russlands Angriff auf die Ukraine, die Brüche im transatlantischen Verhältnis, die Rückkehr des Großmachtdenkens.
Die internationale Ordnung, wie wir sie in den letzten 75 Jahren kannten, steht mindestens unter Druck. Einige versuchen sie zu zerstören.
So fasst es Außenminister Johann Wadephul zusammen. Die Welt in unseren Köpfen, so formuliert es wenig später Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, muss neu kartografiert werden. Will heißen, Deutschland, Europa muss sich neu aufstellen. Pragmatischer müsse die Außenpolitik werden, fordert Steinmeier, der selbst lange Jahre Außenminister war. Schlagkräftiger, ohne das Völkerrecht links liegen zu lassen.
Unsere Außenpolitik wird nicht überzeugender dadurch, dass wir Völkerrechtsbruch nicht Völkerrechtsbruch nennen.
Und aus seiner Sicht ist der Angriff der USA und Israels auf den Iran genau das, ein Völkerrechtsbruch. Steinmeier geht damit weiter als die Bundesregierung, die eine solche Einordnung bisher vermieden hat.
Das Völkerrecht ist kein alter Handschuh, den wir abstreifen sollten, wenn andere es tun.
Es sei überlebenswichtig für alle, die nicht zu den Großmächten zählen wollen und können. Europa, in diesem Punkt sind sich Steinmeier und Wadephul einig, muss unabhängiger werden, auch von den USA. Sicherheit müsse Europas Top-Priorität werden, betont Außenminister Wadephul. Denn
unsere eigene Sicherheit ist womöglich konkreter in Gefahr, als sie es in den letzten 75 Jahren war.
Tatsächlich gilt vieles, was die deutsche Außenpolitik in den vergangenen Jahrzehnten ausgemacht hat, nicht mehr. Der Bundespräsident spricht von einem doppelten Epochenbruch. Nicht, weil das, was in Moskau und Washington entschieden werde, das Gleiche sei, sondern weil beides gravierende Auswirkungen auf die deutsche Außenpolitik habe.
So wie ich glaube, dass es im Verhältnis zu Russland kein Zurück vor den 24. Februar 2022 geben wird, so glaube ich, dass es im transatlantischen Verhältnis kein Zurück vor den 20. Januar 2025 geben wird.
Gemeint ist der zweite Amtsantritt von Donald Trump. Selbst eine künftige US-Regierung, meint Steinmeier, könne nicht einfach anknüpfen an die frühere Rolle des Garanten einer liberalen internationalen Ordnung. Steinmeier fordert, den Tatsachen ins Auge zu blicken, sich nicht zu verbiegen, aber auch nicht aufzugeben. Denn auch wenn der Westen als politische Realität derzeit nicht existiere, so bleibe er doch ein wertvolles, normatives Ideal. Zudem, das ist beiden Festrednern wichtig, sei eine Konstante der deutschen Außenpolitik noch immer da. Und das sei die Einheit Europas. Die gelte es zu stärken.
Welche neuen Entwicklungen hat es denn heute im Irankrieg gegeben?
Ja, nach all dem Hin und Her um US-Präsident Trumps Ultimatum und seinen Aussagen zu einem möglichen Deal, wie er es nennt, mit dem iranischen Regime, hat Irans Militär heute Kompromisse oder eine Kapitulation kategorisch ausgeschlossen. Der Kommandeur der zentralen Militärführung und faktische Generalstabschef Ali Abadi hat gesagt, die iranischen Streitkräfte würden die Souveränität des Landes verteidigen und diesen Weg bis zum finalen Sieg fortsetzen. Das berichten Staatsmedien. Und es gibt jetzt einen Nachfolger für Ali Larijani, der in der vergangenen Woche von den USA und Israel getötet wurde. Der ehemalige Kommandeur der Revolutionsgarden, Sol Khadre, ist zum neuen Chef des obersten Nationalen Sicherheitsrats ernannt worden. Das hat ein Sprecher des iranischen Präsidenten mitgeteilt.
Zum Libanon gibt es heute auch was Neues. Israel führt zurzeit ja nicht nur Krieg gegen den Iran, sondern auch gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon. Und man kann schon sagen, da kommt es zu einer weiteren beunruhigenden Zuspitzung.
Ja, denn Israels Verteidigungsminister Katz hat jetzt angekündigt, dass der Süden des Libanons bis zum Litani-Fluss besetzt werden soll. Er redet von einer Verteidigungspufferzone. Es ist das erste Mal, dass Israel klar die Absicht äußert, Gebiete im Libanon einzunehmen, die fast ein Zehntel des Landes ausmachen. Der Fluss Litani mündet etwa 30 Kilometer nördlich der israelischen Grenze ins Mittelmeer. Und Katz hatte der libanesischen Regierung schon damit gedroht, Gebiete einzunehmen, wenn sie die Hisbollah-Miliz nicht entwaffnet. Die Hisbollah ist ja pro-iranisch und wird auch maßgeblich vom Iran finanziert. Und seit Beginn des Irankriegs Ende Februar eskaliert der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah wieder massiv.
Und was passiert jetzt mit den ganzen Menschen, die in dem Gebiet gelebt haben und fliehen mussten?
Ja, das sind ja hunderttausende Menschen und wie es aussieht, können sie auf absehbare Zeit nicht zurück. Israels Verteidigungsminister Katz hat gesagt, die Bewohner dürften so lange nicht in die Region zurückkehren, bis die Sicherheit für Nordisrael gewährleistet ist. Und im Libanon gibt es übrigens noch eine neue Entwicklung. Und zwar hat das Land jetzt nach Angaben des Außenministeriums dem iranischen Botschafter die Akkreditierung entzogen und ihn zur unerwünschten Person erklärt. Er muss das Land bis Sonntag verlassen.
Was bedeutet Akkreditierung eigentlich?
Ja, also im diplomatischen Dienst ist damit sozusagen die Zulassung eines Mitglieds einer Botschaft oder eines Konsulats durch das Gastland gemeint. In diesem Fall ist das Gastland ja der Libanon. Der hat der Entsendung des iranischen Botschafters zugestimmt, als das entschieden wurde, und hat jetzt eben diese Zustimmung zurückgenommen.
Auch wegen der Hisbollah oder hat das einen anderen Hintergrund?
Nee, genau das ist da der Hintergrund. Die ist ja eine radikal-islamistische Miliz und gehört eben nicht zu den libanesischen Streitkräften. Und die libanesische Regierung wirft dem Iran vor, die Hisbollah zu beeinflussen bzw. sie sogar zu befehligen. Es würden sich iranische Revolutionsgarden illegal im Libanon aufhalten und eine Militäroperation der Hisbollah führen. In der offiziellen Begründung heißt es, dass die iranische Führung gegen diplomatische Normen und etablierte Gepflogenheiten zwischen den beiden Ländern verstoßen hat. Außerdem hat das Außenministerium übrigens den eigenen Botschafter, also den libanesischen Botschafter, aus dem Iran zurückgerufen für Konsultationen.
Vom Nahostkrieg sind ja auch Nachbarländer der Kriegsparteien betroffen, wie zum Beispiel die Golfstaaten. Und es hat auch schon mal Angriffe im Irak gegeben. Dazu gab es ja heute auch wieder Meldungen.
Ja, es hat einen Raketenangriff auf einen Stützpunkt der kurdischen Peschmerga-Kämpfer gegeben. Dabei sollen 6 Menschen getötet worden sein. Und die Regierung der autonomen Kurdenregion hat den Iran für den Angriff verantwortlich gemacht. Es wäre das erste Mal, dass der Iran diese Region direkt angegriffen hat. Sonst waren iranisch-kurdische Milizen im Norden des Iraks das Ziel. Und ebenfalls im Irak, und zwar im Westen, sind auch pro-iranische Milizen attackiert worden. Nach ihren Angaben wurden dabei mindestens 15 Menschen getötet. Und sie machten die USA für den Angriff verantwortlich. Diese Milizen nennen sich Volksmobilisierungseinheiten und haben ihrerseits schon öfter US-Stützpunkte, die US-Botschaft in Bagdad und das US-Konsulat in Erbil mit Raketen und Drohnen beschossen.
Okay, obwohl du mir das jetzt alles so erklärt hast, ich finde das wahnsinnig kompliziert. Dann lass uns mal auf die Ukraine schauen. Da hat es wieder russische Angriffe mit Toten gegeben.
Ja, mindestens 4 Menschen sollen da durch Luftangriffe getötet worden sein und noch sehr viel mehr verletzt, darunter auch Kinder. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat Russland mehr als 390 Drohnen und 34 Raketen verschiedener Typen, ballistische und Marschflugkörper und Gleitbomben Richtung Ukraine geschickt. In 11 Regionen wurden demnach Schäden gemeldet. In Saporischschja, Poltawa und Dnipro wurden Hochhäuser getroffen. Und im Gebiet Kharkiv wurde ein Zug von einer Drohne getroffen.
Selenskyj hat sich ja auch wieder an die Partner bzw. Unterstützer der Ukraine gewendet. Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, dass sein Land mehr Schutz vor russischen Angriffen braucht. Das ist nicht neu, das sagt er immer wieder. Aber es ist ja so, dass das Schicksal der Ukraine zurzeit etwas in den Hintergrund tritt. Die Aufmerksamkeit richtet sich gerade mehr Richtung Iran und Nahost. Selenskyj fordert, dass die Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen darf und dass die Zusagen für die Flugabwehr eingehalten werden. Unsere Kollegen im ARD-Hauptstadtstudio haben übrigens über dieses Thema mit André Wüstner gesprochen. Das ist der Vorsitzende des Bundeswehrverbands. Und auch er hat eindringlich davor gewarnt, über den Iran-Krieg, den Krieg in der Ukraine zu vergessen.
Bei all der notwendigen Fokussierung auf dem Iran müsste unser Schwerpunkt weiterhin im Osten sein. Für Putin ergibt sich gerade ein ideales Zeitfenster. Wir innerhalb der NATO, auch aufgrund des Agieren von Trump, Stichwort Vertrauensverlust, haben schon eine Abschreckungslücke. Und ich befürchte, dass diese größer wird. Und dass Putin jetzt erkennt, für ihn gibt sich in den nächsten 1-2 Jahren ein ideales Zeitfenster, die NATO zu testen.
Und unsere Kollegen vom NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien beschäftigen sich in ihrer neuen Ausgabe ausführlich mit dem Thema. Die geht schon heute Abend online.
Dann schauen wir uns jetzt noch eine Recherche unseres ARD-Studios in Neu-Delhi genauer an. Dabei geht es um die afghanische Botschaft in Berlin. Janine, was haben die Kollegen da rausgefunden?
Also es geht um die Frage, wer die Botschaft in Berlin leitet. Nach Recherchen unseres Studios in Neu-Delhi, das für die Berichterstattung über Afghanistan zuständig ist, hat ein Mitglied der radikal-islamistischen Taliban dort die Leitung übernommen. Und das Auswärtige Amt wurde darüber wohl nicht informiert. Die Bundesregierung will jetzt, wegen der Erkenntnisse der Kollegen aus Delhi, Kontakt zu den Taliban aufnehmen, um zu klären, wer leitet denn nun eigentlich die afghanische Botschaft in Berlin. Peter Hornung berichtet.
Für Martin Giese hat sich nichts geändert.
Die afghanische Botschaft in Berlin wird von einer Person geleitet, die vor der Machtübernahme durch die Taliban in Deutschland akkreditiert wurde.
Dem Auswärtigen Amt, sagte dessen Sprecher Giese gestern in Berlin, seien keine personellen Änderungen bekannt gegeben worden. Die ARD-Berichte über den Wechsel in der Leitung der Botschaft entsprechen nicht den rechtlichen Tatsachen.
Wir werden die Berichterstattung allerdings zum Anlass nehmen, noch einmal auch mit den de facto Behörden zu kommunizieren und noch mal darauf hinzuweisen, wie die Rechtslage ist und dass die Rechtslage auch so bleiben wird, wie sie sich derzeit darstellt.
Die de facto Behörden, das sind die Taliban. Und wenn Außenamtssprecher Giese erklärt, man werde sie auf die Rechtslage hinweisen und betonen, dass diese auch so zu bleiben habe, wie sie ist, dann entsteht der Eindruck, man ist im Auswärtigen Amt nicht glücklich über die Situation. Nach Recherchen des für Afghanistan zuständigen ARD-Studios Neu-Delhi ist nämlich ein Mitglied der Taliban inzwischen faktisch Leiter der Botschaft, Nebrasul Ha, einer der beiden Konsularbeamten aus Kabul, die vergangenes Jahr nach Deutschland gekommen waren. Damals hieß es, er solle zusammen mit dem anderen Beamten vor allem bei den Abschiebungen nach Afghanistan helfen. Doch wenn der Radikal-Islamist nun faktisch die Botschaft leite, könne die Bundesregierung das gar nicht verhindern, sagt der Hamburger Völkerrechtler Stefan Oeter.
Es ist eigentlich am Entsendestaat zu organisieren, wie in seiner Botschaft intern die Abläufe sind. Nachdem man im Grunde akzeptiert hat, dass die Taliban den Zugriff auf diese Botschaft implizit haben, indem sie dahin Personal entsenden, hat man im Grunde auch keine Handhabe mehr dagegen, dass die das intern anders hierarchisieren, als es nach außen sichtbar ist.
Die Bundesregierung aber steht auf dem Standpunkt, solange wir nicht offiziell informiert wurden, hat sich für uns nichts geändert. Demnach sei eben noch der von der vorigen afghanischen Regierung entsandte Diplomat Abdul P. weiterhin Leiter der Botschaft, sogenannter Geschäftsträger. Dieser aber, so die ARD-Recherchen, dient den Taliban offenbar nur noch als Strohmann. Völkerrechtler Stefan Oeter.
Da landet man in so einer Etikettenschwindelsituation, dass die Botschaft dann formal mit dem Auswärtigen Amt über den, der bisher der Geschäftsträger war, kommuniziert, Obwohl man weiß, dass intern der das Sagen hat, in der Botschaft ein anderer ist.
Dass die Taliban die afghanische Botschaft in Berlin auf Linie gebracht haben, die Grünen-Bundestagsabgeordnete Shahina Gambir erstaunt das nicht. Es sei schon ein Fehler gewesen von Außenminister Wadefuhl, die Taliban-Vertreter überhaupt nach Deutschland zu lassen.
Diesen Fehler muss auch der Außenminister benennen und korrigieren. Gleichzeitig muss die Bundesregierung aber auch ehrlich anerkennen, dass ihr derzeit die wirksamen Mittel fehlen, um die Vorgänge rund um die afghanische Botschaft zu beeinflussen oder zu kontrollieren.
Die Bundesregierung könnte tatsächlich den Radikal-Islamisten in der Berliner Botschaft zur unerwünschten Person erklären. Ein solcher Bruch mit den Taliban hätte aber wohl Auswirkungen auf die geplanten Abschiebungen nach Afghanistan. Bemerkenswert, das afghanische Außenministerium hat gerade eine neue Internetseite für die Botschaft Afghanistans in Berlin erstellt. Sie wirkt so, als wolle man die Deutschen noch mehr provozieren. Denn sie zeigt die deutsche Flagge neben der weißen Flagge der Taliban, die manche als Flagge des Terrors bezeichnen. Und der bisherige Geschäftsträger Abdul P. wird plötzlich sogar als The Ambassador, als Botschafter des Islamischen Emirats in Deutschland bezeichnet. Islamisches Emirat, so nennen die Taliban ihren Staat, der von keinem Land weltweit außer Russland anerkannt ist. Im Internet tun die Machthaber in Kabul nun aber fast so, als habe auch die Bundesregierung sie anerkannt und sogar einen richtigen Botschafter akzeptiert.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Janine Artist aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.